Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch alle auch noch einmal ganz herzlich an diesem schönen Tag. Hier konnten wir heute mal wieder erleben, was wir Menschen alles wissen und planen und was dann anders kommt, als die Wetter-App vorhersagt, der Wetterbericht, die Meteorologen. Eigentlich hätten wir jetzt nicht mit dem Fahrrad herkommen können, weil es sollte eigentlich in Strömen regnen. Und erst ab 12 Uhr sollte der Regen nachlassen. Also auch heute Morgen sagte die Wetter-App, es regnet eigentlich. Aber jedenfalls nicht bei uns. Falsche App. Gebt allen, was ihnen gebührt, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht und die Ehre, dem die Ehre gebührt. Steht in Römer 13, Vers 7. Und ich möchte an dieser Stelle Bruder Dan Rouse die Ehre geben, weil von ihm die Hauptgedanken zu dieser Predigt und zu dieser Predigtreihe nämlich stammen. Es geht um das Gebet. Und ich habe die Tage auch darüber nachgedacht, ja, wie das ist mit so einer Predigtreihe. Es gibt so viele andere Themen, die auch auf meinem Zettel stehen. Und jetzt soll es heute auch noch einmal um Gebet gehen. Und es ist hier unerschöpflich, dieses Thema. Und mir ist aber dabei auch noch mal bewusst geworden, wie wichtig das Thema Gebet ist. Weil es geht dabei um unsere Beziehung zu Gott. Wie wir mit unserem Schöpfer reden, ob wir mit ihm reden, ob wir diese Beziehung ernst nehmen. Wir haben diese Predigtreihe gestartet mit einem Vers aus 2. Chronik 7, Vers 14. In Vers 13 sagt Gott zu seinem Volk, also wenn ich den Himmel verschließe und es gibt keinen Regen mehr, ich schicke Heuschrecken und ich schicke die Pest, dann sieht das erstmal schlecht aus. Aber wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, was passiert dann? Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das war beim ersten Teil die Motivation. Einem solchen Gott dürfen wir dienen. Und mit einem solchen Gott dürfen wir reden und ihm alles sagen. Das ist Motivation genug, darüber nachzudenken, mit Gott zu reden. Und das haben wir dann auch getan im zweiten Teil. Was ist Beten? Was bedeutet es, Gott zu suchen, unseren Willen mit seinem Willen in Einklang zu bringen, dass es eben um Kommunikation mit Gott geht, dass es nicht um ein Ritual geht, ich bete jetzt nur etwas runter, das ist nicht beten, das ist nicht reden. Rede mit deiner Frau, rede mit wem auch immer, in dieser Art und Weise, ist das Kommunikation? Nein. Aber es bedeutet eben auch manchmal Mühe. Das ist so. Im dritten Teil haben wir uns über Vorbereitung Gedanken gemacht, Zeit in Gottes Wort zu verbringen, vielleicht ein Lied auch zu singen, unsere Sünden zu bekennen, Anliegen aufzuschreiben, auch für mein Gebetsleben zu beten. Und heute wollen wir nochmal in die Tiefe gehen und uns anschauen, was mich vom Beten abhält. Was hält mich vom Beten ab? Was sind Hindernisse? Für mich ist das immer wieder sehr hilfreich zu überlegen, wie möchte ich, dass meine Kinder mit mir reden? Wenn meine Kinder zu mir kommen, muss das irgendwie in geschliffener Rede passieren und möglichst auf den Punkt. Nein. Wenn meine Kinder zu mir kommen und mit mir reden, mich um etwas bitten, dann ist das wunderbar und ich freue mich. Und so ist das eben auch mit Gott. Die Herzenseinstellung, mit der wir an unseren Vater herantreten, das ist wichtig. Und mit Beten haben wir doch alle bestimmt schon einmal diese Phasen gehabt. Man redet 3, 4, 5 Minuten und hat eigentlich alles gesagt, was mir auf dem Herzen liegt und was soll ich noch sagen? Aber wie ist das, wenn ihr anfangt zu joggen? Ihr wollt jetzt laufen. Dann fangt ihr an und lauft vielleicht einmal um den Block oder vielleicht zweimal. Aber ihr lauft jetzt nicht gleich einen Marathon von hier bis zum Unisee und zurück. Weil das schafft man einfach nicht untrainiert. Also diese Geduld mit uns selbst auch zu haben und etwas zu üben und zu merken, wenn wir etwas mehrfach tun, wenn wir mit Gott eben jeden Tag reden oder dreimal die Woche anfangen und das einfach steigern, dann merken wir, wie das leichter fällt. Und es gibt aber dann im Alltag, es gibt immer wieder einiges, was eben dazwischen kommt, zwischen uns und Gott und was verhindert, dass wir zu ihm gehen und mit ihm reden. Es gibt auch einige geistliche Gesetze, geistliche Prinzipien, die sind genauso sicher wie die Naturgesetze, die Gott uns auch gegeben hat. Wenn ich auf einen Baum klettere, 3 Meter hoch und ich springe da jetzt vom Baum runter, dann habe ich erstmal einen harten Fall vor mir. Und dann überlege ich, wenn ich meine Frau jetzt schlecht behandle, was hat das denn für Konsequenzen? Was hat das für Konsequenzen? Es hat genau solche Konsequenzen, wenn ich auf den Baum steige und runterspringe. Wenn ich meine Frau schlecht behandle, gehe ich dann noch fröhlichen Herzens ins Gebet zu Gott? Nein. Das wird mein Gebetsleben beeinflussen und das wird meine Beziehung zu Gott beeinflussen. Und täuschen wir uns nicht. Da ist ein Kampf, der stattfindet. Und Satan, der versucht, meine Beziehung zu Gott zu stören. Und das beste Mittel aus Satans Sicht ist immer noch, die Sünde darzustellen als harmlos, als normal. Ist doch gar kein Problem. Aber ist das wirklich so? Ist Sünde normal und vollkommen harmlos? Nein, wir kommen zum ersten Punkt. Sünde behindert und verhindert mein Gebet. In Jesaja 59, Versen 1 und 2, da heißt es, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Da ist etwas zwischen uns, wenn wir sündigen. 1. Petrus 3, Vers 12 lesen wir, denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Und im Psalm 66, Vers 18, wenn ich es in meinem Herzen auf Frevel abgesehen hätte, so würde der Herr nicht hören. Darüber nachzudenken, ob Sünde zwischen mir und Gott steht, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eine ehrliche Selbstuntersuchung, wir hatten das auch schon in den anderen Teilen, aber mir wird das immer und immer wieder klar, wie wichtig das ist. Und es ist doch so einfach, Entschuldigungen für unser Verhalten zu finden. Wenn ich jähzornig bin, dann habe ich eine gute Entschuldigung, weil mein Vater war auch so. Und vielleicht sein Vater, das weiß ich jetzt gar nicht genau, aber mein Vater war jähzornig und ich, ja, kann ich was dagegen machen? Ja, unsere Gesellschaft ist so gut da drin, Entschuldigungen zu finden Und wenn ich keine habe, dann bin ich ein Opfer. Dann war jemand anders schuld und hat mich dazu gemacht, was ich bin. Ich kann nichts dafür. Und außerdem ist gar nicht so schlimm. Und so führt das dazu, dass ich dann eher Sünde zudecke, als Sünde zugebe. Kinder zu haben ist eine große Herausforderung. Es ist immer wieder etwas Neues. Und unsere Kinder sind zwei Drittel sind jetzt ja auch im Teenager-Alter, also zwischen 13 und 19. Und das ist auch eine ganz besondere Zeit, eine ganz besondere Phase auf dem Weg zur vollen Mannesreife. Und etwas ganz Besonderes ist bei Teenagern doch oft, nichts ist ihre Schuld. Ist euch das schon mal begegnet? Nichts ist ihre Schuld. Du hättest dein Zimmer aufräumen sollen. Das haben wir dir doch gesagt. Ja, aber diese 5 Punkte, und deswegen konnte ich das nicht. Du solltest doch, ja, aber. Und dann könnt ihr eine halbe Stunde reden und das Ergebnis ist das gleiche. Ich habe keine Schuld gehabt. Reife in einem Leben, und da kommen wir eben auch zur geistlichen Reife, bedeutet, ich bin schuldig. Es stimmt, ich hätte das tun sollen. Es ist meine Verantwortung. Das stimmt. Punkt. Und so ist das auch mit unserer Beziehung zu Gott. Und da ist es doch noch ganz anders. Eltern kann man ja noch hinters Licht führen. Denen kann man noch das erzählen und dieses erzählen. Aber glaubt ihr ernsthaft, dass irgendjemand von uns jemals Gott hinters Licht führen kann? Dass ich Gott überlisten kann? Natürlich nicht. Und deswegen können wir nur 100% ehrlich sein mit Gott, weil er kennt uns und er weiß. Und deswegen zu Gott zu gehen und zu sagen, Vater, du weißt in dieser Woche, an diesem Tag, du weißt um die Dinge, die mir wieder so schwer gefallen sind, die Versuchungen, denen ich begegnet bin, worauf ich wieder reingefallen bin, oder. Er weiß es. Er weiß es schon. Aber er möchte von uns hören, ja, es tut mir leid, Vater. Denn wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. 1. Johannes 1, Vers 8. Aber das Wunderbare ist ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Preist den Herrn, einem solchen Gott dienen wir, einem solchen Gott dürfen wir folgen. Und Jesus hat sich ja um die Sünde gekümmert. Das ist ja gerade der wunderbare Punkt. Das ist ja das, was wir gefeiert haben im Mahl, dass das aus der Welt geschafft ist. Das bezahlt ist für unsere Schuld. Preist den Herrn dafür. Aber das ist kein Grund dafür, die Sünde auf die leichte Schulter zu nehmen. Und wenn ich eben merke und weiß, ich bin schmutzig, ich habe wieder das eine oder andere oder bin in alte Schemata gefallen und habe Dinge getan, von denen ich weiß, sie sind nicht gut, sie sind falsch, dann ist das genau der richtige Zeitpunkt, um zu Gott zu gehen und zu sagen, Vater, du weißt, das ist voll in die Hose gegangen, vergib mir. Und das ist nicht die Zeit, um zu sagen, ich versuche das zu verheimlichen, ich gehe woanders hin, ich fühle mich jetzt entfremdet und Gott will nichts mit mir zu tun haben. Nein, er wartet auf uns und er will von uns hören. Ein ganz anderer, ganz wesentlicher Punkt ist, der zwischen uns und Gott steht und unser Gebetsleben kaputt machen kann, ist, wenn ich nicht vergebe. Wenn ich nicht vergebe. Matthäus 6, Vers 15, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Markus 11, Vers 25. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Epheser 4, Vers 32, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und auch hier sehen wir ein geistliches Prinzip, das genauso sicher ist, wie wenn ich aus dem Baum springe. Wenn ich nicht vergebe, dann wird Gott mir auch nicht vergeben. Und wenn ich sage, ich kann das einfach nicht vergeben, weiß ich eigentlich, was ich dann damit sage? Ich lehne die Gnade Gottes ab. Wir reden hier wirklich über ernsthafte Konsequenzen. Und manchmal ist das ganz interessant. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Aber es gibt Dinge, ach, da fühlen wir uns verletzt. Da ist irgendetwas, da hat jemand was gesagt, was getan, geguckt, was auch immer. Und das hat mich so tief getroffen. Und das nähre ich in meinem Herzen und ich finde das so unmöglich. Und da habe ich auch mit meiner Frau drüber gesprochen und da habe ich mit meinem Freund drüber. Und die waren alle einer Meinung, das ist unmöglich. Und so bin ich dabei und eine Wurzel der Bitterkeit. Und da tue ich dann noch Dünger drauf und das wächst schön. Das ist ein furchtbarer Weg. Und habt ihr das erlebt, wenn so etwas mal war und dann irgendetwas passiert, was vielleicht euer Leben auf den Kopf stellt? Da ist eine schwere Krankheit oder da stirbt jemand oder. Und auf einmal ist so vieles, was uns gestern noch eine solche Last war und so aufgeregt hat, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ist völlig egal. Und ich wundere mich, wie konnte ich mich eigentlich darüber aufregen? Und ich bin beschämt darüber und denke mir, das kann ja gar nicht sein. Ich verstehe gut und ich kenne das auch, sich verletzt zu fühlen oder auch ganz berechtigt verletzt zu fühlen. Das ist schwer, das loszulassen. Aber was können wir da tun, wenn wir Probleme mit haben? Das ist genau der Moment, wo es heißt, geh zu Gott, geh in dein Kämmerlein, schließ dich ein und dann erzähl Gott von deinen Sorgen und sag, ich habe da Probleme mit, es beschäftigt mich, ich muss immer wieder daran denken und das liegt zwar schon 15 Jahre zurück, aber Gott liebt uns und er will unsere Last von uns nehmen. Und die Schuld ist schon bezahlt. Und wenn wir mit einer Einstellung zu Gott gehen und ihn bitten, hilf mir dabei, dann können wir sicher sein, dass er hilft und dass uns das gelingt, diese Dinge loszulassen, wirklich hinter uns zu lassen. Und was für eine Erleichterung ist das, wenn wir uns nicht selbst verbittern müssen, sondern wenn wir dann lieben können, wenn wir dann all denen, die uns, wo wir Probleme vielleicht hatten, gegenübertreten und uns darüber freuen können, einander zu sehen, füreinander zu beten. Preist den Herrn, das ist wunderbar. Gottes Zusagen sind so wunderbar. Und er möchte eine solche Last von uns nehmen. Auch sind natürlich falsche Motive ein Hindernis für uns, wenn wir beten. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Warum? Um es in euren Lüsten zu vergeuden. Jakobus schreibt das in Kapitel 4, Vers 3. Anscheinend gab es Menschen, die aus Eigennutz gebetet haben, um mehr und nicht um anderen Gutes zu tun, sondern um es in den Lüsten zu vergeuden, zu verschwenden. Und auch da gilt, ich werde Gott niemals überlisten können. Er kennt mein Herz und manchmal beängstigt mich das. Und ich bitte Gott, du kennst mein Herz besser als ich selbst. Und manchmal zweifle ich an meiner eigenen Motivation und ich kann dann nur bitten, Gott, erneuere du mein Geist, gib du mir ein festes Herz. Ja, aber wenn das unser Wunsch ist, unsere Einstellung, dass Gott an unserem Herzen arbeiten soll, dann wird er uns helfen. Dann wird er uns helfen. Wenn wir dazu bereit sind, seinen Willen zu tun, ihn wirklich zu fragen. Und ist das nicht wunderbar, dieses Gefühl, Dinge, die uns belastet haben, loslassen zu können, losgelassen zu haben? Ja, das ist wunderbar. Ein wunderbarer Punkt, der ein großes Hindernis darstellen kann, ist Stolz. Stolz und mein eigener Wille. Wir studieren ja gerade den Korintherbrief und dort heißt es dann auch in Kapitel 4, Vers 7, was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Heißt, alles das, was du hast, alles das, was du bist, die Fähigkeiten, die du hast, hast du dir selber gegeben? Nein. Gott hat dich so geschaffen, wie du bist. Gott hat dir Fähigkeiten geschaffen. Deine Eltern haben dich irgendeine Art und Weise ausgerüstet. Was habe ich eigentlich, was ich nicht empfangen habe? In einem Film, schon sehr alt, der Mann vom großen Fluss, James Stewart, spielt da die Hauptrolle, auf Englisch Shenandoah. Und das ist eine größere Familie, spielt zur Zeit des Bürgerkrieges in Amerika und er hat seine Familie gut im Griff und er betet, er dankt für das Essen und sagt dann, wir haben dieses Land gerodet, wir haben gepflügt und gesät, uns von dem ernährt, was wir geerntet haben, wir hatten eine gute Ernte und nichts von dem wäre da, wenn wir das nicht alles gemacht hätten. Wir alle mussten sehr schwer dafür arbeiten. Jeder einzelne von uns hat das Seine dafür beigetragen. Aber wir wollen dir trotzdem danken, Herr, für deinen Segen und die Hilfe, die du uns gewährt hast. Im Klartext, wir haben das alles geschaffen. Wir haben das verdient. Und von daher ist das unser Verdienst. Ja, Gott, danke, dass du uns auch ein bisschen geholfen hast. Ein ganz klein bisschen in der Generation vor uns, ist es da nicht auch ein Stück weit eine Einstellung oder ein Rückblick, das, was diese Generation vor uns Deutschland wieder aufgebaut hat nach dem Zweiten Weltkrieg? Wir haben Deutschland aufgebaut und haben diesen Wohlstand, in dem wir jetzt leben, erarbeitet. Wir haben hart gearbeitet. Wisst ihr, es ist so einfach zu vergessen, wem wir alles das verdanken, was wir haben. Wie ist das mit Saat und Ernte? Es scheint ja, als wenn wir unabhängig da sind vom Regen oder von der Sonne, aber das ist nicht so. Wir sind abhängig immer noch vom Wetter, Saat und Ernte. Und der Mensch versucht aber immer unabhängiger zu werden, eben von der Natur. Und so ist es uns ein Anliegen, dass wir möglichst alles, was wir essen wollen, das ganze Jahr über essen können. Die Früchte, die es früher dann irgendwie nur zu einer bestimmten Jahreszeit gab, nein, das wäre eine Einschränkung. Also da sind wir ja längst drüber weg. Wir wollen immer alles haben. Und so sind wir dann von der Natur abhängig und am besten auch von allen anderen Menschen also unabhängig. Das ist doch das Wichtigste, was wir unseren Kindern mitgeben, dass sie mal auf eigenen Beinen stehen, unabhängig sind. Wenn das ist, was wir unsere Kinder lehren, unabhängig zu sein, dann haben wir etwas ganz, ganz Großes und Wichtiges nämlich vergessen. Denn dann lehren wir sie auch, von Gott unabhängig zu sein. Und das sind wir nicht. Es erinnert mich auch an den Bauern, der nach seiner großen Ernte eine letzte Scheune bauen will, um es sich dann gut gehen zu lassen. Er hatte sich alles verdient und jetzt lasse ich es meiner Seele gut gehen. Und was ist, du Narr, noch in dieser Nacht wird Gott deine Seele von dir fordern. Tja, was haben wir denn in geistlicher Hinsicht, was wir uns erarbeitet hätten? Wo kommt denn die Hoffnung her, die wir teilen? Der Friede, den wir haben mit Gott, die Vergebung, die uns zuteil geworden ist, Rettung und Freude, wo kommt denn das her? Daran haben wir gedacht, wo das herkommt, von Jesus Christus. Und wenn jemand meint, dass er Gott nicht braucht, dann ist es nötig, sich die Realität anzuschauen, dass jeder Mensch von Gott abhängig ist. Wer gibt dir denn die Luft zu atmen? Daniel sagt zu Belsazar, Nebukadnezars Sohn, das lesen wir im Buch Daniel 5, Vers 23. Da hat der König ein großes Problem und braucht einen Rat. Und Daniel kommt zu ihm und gibt ihm Antwort und sagt, und du, König, du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben. Und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken. Und du hast die Götter aus Silber und Gold, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein gerühmt, die nicht sehen und nicht hören und nicht verstehen. Aber den Gott, in dessen Hand dein Atem ist und bei dem alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Ja, Stolz, Hochmut, Übermut ist einfach fehl am Platz und stört unsere Beziehung zu Gott. Ja, und wie wir in der Einleitung schon kurz gehört haben, Punkt Nummer 5, ja, mein Familienleben beeinflusst meine Beziehung zu Gott. Wie ich meine Frau behandle, wie ich mit meiner Frau umgehe, wie ich mit meinen Kindern umgehe, das hat Einfluss darauf, wie ich mit meinem himmlischen Vater spreche. So werden wir Ehemänner eben darauf hingewiesen auch. 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer ebenso. Wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen. Und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Warum? Damit eure Gebete nicht verhindert werden. In der heutigen Zeit ist alles in diesem Vers unpopulär. Ja, zu sagen, dass das weibliche Gefäß, also die Frau, ist das schwächere Geschlecht, Aufschrei. Aber ist es nicht so? Gott hat uns so geschaffen, Mann und Frau. Und der Mann ist im Regelfall einfach von unserer Konstitution her stärker. Und so hat Gott uns geschaffen. Ist das so schwer, das anzunehmen? Und mit Einsicht und ihnen Ehre zu geben, meiner Frau Ehre zu geben, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ja, es ist eine Verpflichtung, meine Frau gut zu behandeln, meine Kinder im Glauben zu erziehen und sie auch zu lieben. Und wenn wir die Bibel lesen, dann finden wir immer und immer wieder, dass Gott es eben hasst, wenn Menschen andere Menschen missbrauchen und misshandeln. Wenn die Reichen die Armen ausnützen, wenn jemand Witwen und Waisen missachtet oder wie die Pharisäer anderen Anweisungen gaben, diese aber selbst nicht einhielten. Ja, darüber nachzudenken, wie ich meine Familie oder wie ich Freunde, wie ich meine Mitmenschen behandle, ist ein wichtiger Punkt. Und ein großer Punkt in der heutigen Zeit, Punkt Nummer 6, ist eine Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Willen. Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Sprüche 28, Vers 9. Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Und hier haben wir ein geistliches Prinzip. Ja, ich bin doch Christ, aber ich praktiziere Homosexualität. Ja, aber ich bin ein Christ. Ich betrüge hier und da, aber ja, ich bin ein Christ. Ich begehe Ehebruch, ja, aber ich bin ein Christ. Ich probiere dieses aus und jenes aus und was es alles so gibt im Leben und in der Welt, aber Gott liebt mich, akzeptiert mich, egal was ich tue. Und was das eigentlich heißt, ist, ich bin ein Christ, also ich will die Vorteile in Anspruch nehmen, aber ansonsten folge ich komplett meinen Plänen. Und auf dem Stuhl, auf dem Thron meines Lebens, wer sitzt da? Da sitze ich. Ja. Und was bedeutet das denn eigentlich, wenn ich genau das Gegenteil tue von dem, was Gott sagt? Was bedeutet das? Gott sagt etwas, ich tue genau das Gegenteil. Das heißt, ich pfeife da drauf, Gott, was du willst. Und damit lehne ich genau die Autorität ab, an die ich mich eigentlich im Gebet wende. Damit mache ich Gott zum ausführenden, ja, irgendjemand, der etwas für mich tun soll. Aber Gott bin ich dann selbst. Und natürlich wissen wir, dass das total krank ist und verdreht ist. In Jakobus 1, Vers 25, da heißt es, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Also wenn ich Gottes Willen gegenüber gleichgültig bin, glaubt ihr, dass Gott dann im Gebet hören wird und sagen wird, ja, du kannst tun, was du willst, aber ich finde das schön, dass du zu mir kommst. Was möchtest du denn haben? Ich spucke Gott ins Gesicht und erwarte Segen. Und so ist es eben auch unsere Aufgabe, unseren Teil zu tun. Punkt Nummer 7. Wenn wir uns weigern, unseren Teil zu tun. Der Herr sprach zu Josua: Steh auf, warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Da gab es ein Problem. Da gab es nämlich Sünde im Lager. Da hat Israel eine unerwartete Niederlage erlitten. Und Josua sagt: Gott, jetzt hast du uns so weit geführt, was ist los? Und Gott sagt zu ihm: Du brauchst jetzt hier gar nicht zu lamentieren. Steh auf, tu was. Da ist Sünde im Lager. Gebet ist kein Ersatz für Handlung. Aber Handlung ist auch kein Ersatz für Gebet. Gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. 1. Samuel 15, Vers 22. Ohne Gehorsam sind auch Opfer nicht wohlgefällig vor Gott. Und versteht das nicht falsch, Gott freut sich nicht über unser Versagen. Überhaupt nicht. Ich freue mich nicht, wenn meine Kinder zu mir kommen und sagen, das und das habe ich verbockt, das und das. Da freue ich mich nicht drüber. Aber ich freue mich, wenn sie kommen, mit mir reden und sagen, Papa, das ist in die Hose gegangen. Also tun wir unseren Teil und überlassen Gott das, was nur er tun kann. Und diese Punkte, die wir angeguckt haben, es ist ja nur eine kleine Aufzählung. Ich bin sicher, dass wir eigene Hindernisse noch hinzufügen können. Warum oder was mich abhält, mit Gott zu reden? Frage ich mich manchmal, was hält mich jetzt eigentlich davon ab? Ist das dann die Faulheit oder die Bequemlichkeit? Und da dann hinterher zu gehen, warum ist das eigentlich so? Schließen möchte ich mit einer Geschichte, die verdeutlicht, wie groß Gottes Liebe ist. Die verdeutlicht, wie groß sein Erbarmen ist und wie groß seine Gnade ist. Und ihr könnt das zu Hause noch auch selber nachlesen. Die Geschichte steht nämlich im Buch der Richter in Kapitel 10. Ab Vers 6 heißt es dort, also Jair war ein Richter in Israel, und nach Jairs Tod taten die Israeliten wieder, was der Herr verabscheute. Sie verehrten Baal und Astarte, ebenso die Götter der Syrer und Sidonier, der Moabiter, Ammoniter und Philister. Vom Herrn wollten sie nichts wissen und dienten ihm nicht mehr. Da wurde er zornig und lieferte sie den Philistern und Ammonitern aus. Noch im selben Jahr eroberten diese Völker das Gebiet der Israeliten in Gilead, östlich des Jordan, wo früher die Amoriter gelebt hatten. 18 Jahre lang unterdrückten und verfolgten sie die Israeliten. Sie überquerten den Jordan und griffen auch die Stämme Juda, Benjamin und Ephraim an. So gerieten die Israeliten in große Not. Sie schrien zum Herrn und bekannten: Wir haben gegen dich gesündigt. Wir haben dich verlassen und anderen Göttern gedient. Der Herr antwortete ihnen: Von so vielen Feinden habe ich euch schon befreit. Von den Ägyptern, den Amoritern, den Ammonitern und den Philistern. Ich habe euch auch geholfen, als die Sidonier, die Amalekiter und die Maoniter euch aus eurem Land verdrängen wollten und ihr zu mir um Hilfe schriet. Trotzdem habt ihr immer wieder mir den Rücken gekehrt und andere Götter verehrt. Darum werde ich euch jetzt nicht mehr helfen. Warum fleht ihr nicht die Götter an, die ihr euch selbst ausgesucht habt? Sollen sie euch doch retten aus eurer Not. Aber die Israeliten gaben nicht auf. Sie beteten zum Herrn: Wir sind schuldig. Du kannst mit uns tun, was du für richtig hältst. Nur rette uns noch dieses eine Mal. Sie beseitigten die fremden Götter und dienten wieder dem Herrn. Da konnte er ihr Elend nicht länger ertragen. Ihr Lieben, so barmherzig ist unser Gott. Und darum wollen wir die Hindernisse in unserem Leben beseitigen, die uns vom Beten abhalten. Amen.